Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns im Hörsaal. Und zwar herzlich willkommen zu einem sehr, sehr anstrengenden Vortrag. Der Titel unseres Vortrages, der klingt ja erstmal juicy. Geschlecht, Geschlechtlichkeit, Religion. Woran liegt die Sexbesessenheit des Religiösen? Da geht's um untenrum, könnte man denken, um Delikates, Körperliches, um verbotene Früchte. Ist aber nicht so. Das wäre unserem Redner, dem Münchner Soziologieprofessor Armin Naseh, zu läppisch.
Wahrnehmung ist sicherer als Kommunikation. Auf welcher Systemreferenz ist Sexualität angesiedelt? Kommunikation, Bewusstsein, Körper, Antwort überall, aber überall unterschiedlich. Diese Stelle muss mit einer Frau besetzt werden, weil das Geschlecht keine Rolle spielen darf. Die Aussage, dass da Männer sitzen, ist informationsfrei, solange dort nicht auch prinzipiell Frauen sitzen könnten. Man könnte auch andere Gremien dafür noch nennen, Kardinäle zum Beispiel. Wir können unseren Körper beobachten. Es kann sozusagen eine Erektion geben, über die man sich psychisch wundert. Sie kann auch ausbleiben, über die man sich sozial wundert. Wovon rede ich hier eigentlich?
Ja, ehrlich jetzt, wovon redet Armin Naseh? Zu Beginn seines Vortrages wird er erstmal ausführlich ausbreiten, worüber er alles nicht reden will. Danach redet er über Kommunikation, über Bedeutungssysteme, darüber, wie wir die Bedeutung von Worten, aber auch die Körper anderer Menschen wahrnehmen. Er klopft die Begriffe aus dem Titel seines Vortrages ab, also Geschlecht, Geschlechtlichkeit, Religion, aus systemtheoretischer Perspektive. Auch wenn er wiederholt darauf hinweist, dass einige seiner Aussagen auf keinen Fall als Spott aufgefasst werden sollten, dass er nicht ironisch sei, besonders griffige Aussagen nicht als humoristisch zugespitzt verstanden wissen wolle, er ist streckenweise zumindest suffisant. Falls ihr aber jetzt so einen fröhlich unterhaltsamen Vortrag erwartet, mit der einen oder anderen Pointe garniert, das wird leider auch nichts. Armin Naseh wird zwar komplexe Beobachtungen griffig formulieren, wie die eben gehörte Aussage, dass eine Stelle mit einer Frau besetzt werden muss, weil das Geschlecht keine Rolle spielen darf, aber er spricht eben als Systemtheoretiker mit dem entsprechenden Arsenal an Fachsprech, in dem er sich selbstverständlich sehr selbstverständlich bewegt. Will sagen, Radio als Nebenbei-Medium funktioniert in diesem Falle nicht. Noch ein paar Worte zum Redner vorneweg. Armin Naseh hat Erziehungswissenschaften, Philosophie und Soziologie studiert. Die Wikipedia weiß, dass er schwerpunktmäßig auf den Feldern Kultursoziologie, politische Soziologie, Religionssoziologie sowie Wissens- und Wissenschaftssoziologie arbeitet. Der Vortrag, den wir heute senden wollen, berührt alle diese Bereiche. Das 1965 von Hans Magnus Enzensberger gegründete Kursbuch verantwortet er seit 2012 als Herausgeber. Der Hochschulprofessor Naseh präsentiert auf seiner Seite an der LMU München eine episch lange Linksammlung unter dem Titel Armin Naseh in den Medien, Hörfunk und TV, in Klammern Auswahl. In populären Medien spricht er allgemeinverständlich. Denn er begreift sich und seine Zunft als auskunftspflichtig. Er will auf der Höhe der Zeit analysieren und kommentieren, was gesellschaftlich, politisch oder anders gesagt in den sozialen Systemen unserer Gegenwart passiert. Gern nimmt er dabei auch zwischen den Stühlen Platz. Die reine Lehre der Gender Studies beäugt er als Soziologe ebenso kritisch interessiert wie die Argumentationsstrategien der Populisten. Auf krautreporter.de findet ihr seinen Briefwechsel mit dem neu rechten Vordenker Götz Kubitschek. Den möchte ich euch über den heutigen Vortrag hinaus sehr empfehlen. Naseh geht, das sieht man daran, auch dahin, wo es wehtut. Und wenn er einen Vortrag hält, einen wissenschaftlichen Vortrag, dann tut das auch ein bisschen weh. Zumindest in den Ohren derer, die keine Native Speaker in soziologisch sind. Auch wenn Naseh Seminare an der LMU erfrischend knappe Titel tragen, Demokratie zum Beispiel, oder Medienform oder auch schön schlicht Geld, er kann als Soziologieprofessor, wie er selbst spottet, beeindruckend lange Sätze bilden. Überzeugt euch selbst davon in den nächsten 50 Minuten mit Armin Nasehs Vortrag Geschlecht, Geschlechtlichkeit, Religion. Woran liegt die Sexbesessenheit des Religiösen?
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Übers Geschlecht zu reden, ist innerhalb der Sozialwissenschaften inzwischen erwartbarer, als fast über jedes andere Thema zu reden. Man könnte fast denken, dass es sich um die entscheidende Unterscheidung handelt, die gesellschaftliche Wirklichkeit ausmacht. Und ich sage das ganz ohne Spott. Man könnte es auch mit Spott sagen, aber ich meine es tatsächlich ohne Spott. Das ist zunächst mal eine empirische Beobachtung. Geschlecht ist übrigens auch eine wesentliche Kategorie des Religiösen. Sie steht in den monotheistischen Traditionen zumindest, und ich beziehe mich jetzt auf die, weil ich von den anderen noch weniger Ahnung habe, für eine bestimmte Form von Asymmetrie, von patriarchalen Bedeutungen und Praktiken. Und das ist durchaus undramatisch gesagt, weil diese Asymmetrie womöglich nur die patriarchale Struktur der klassischen Hochkulturen, wie wir sie kennen, abbildet. Auch da weiß man schon gar nicht genau, redet man eigentlich über Religion oder redet man über kulturelle Praktiken. Warum es eigentlich patriarchal ist, also warum die Unterscheidung von Männern und Frauen in dieser Weise asymmetrisch behandelt wird, muss hier nicht diskutiert werden. Es wäre ganz interessant, sich zu fragen, warum das Männliche womöglich herrschaftsnäher gebaut ist als das Weibliche. Und man könnte gleichzeitig noch fragen, ob diese Diagnose überhaupt stimmt, weil wir das Herrschaftliche fast immer nur im Sinne sozusagen kollektiv bindender Entscheidungen denken und andere Herrschaftsfragen in der Gesellschaft sich womöglich ganz anders darstellen. Auch darüber rede ich nicht. Interessanterweise gibt es relativ stabile Ergebnisse in der Religionssoziologie, dass Frauen religiöser sind, zumindest eher die Sätze sagen, mit denen man angeblich messen kann, dass sie religiöser sind, und Männer das Sagen haben, aber darüber weniger reden. Man könnte auch spöttisch sagen, wo die Frauen das Sagen haben, wird Religion moralischer. Wo Männer das Sagen haben, ist sie vielleicht politischer. Das ist keine wirklich durch empirische Evidenz gestützte Aussage, aber ich glaube, manche Alltagsbeobachtung könnte das bestätigen. All das, Sie merken, dass ich mich nur noch absetze, interessiert mich eigentlich auch nicht, weil ich der Sexbesessenheit des Religiösen auf den Grund gehen will. Wie redet ein Soziologe über das Geschlecht? Einerseits ist es ein Command, die Konstruiertheit des Geschlechts oder der Geschlechtlichkeit zu betonen. Damit meint man die historische Variabilität von Männer- und Frauenrollen. Damit meint man interessanterweise, dass es sich dabei um ein zugeschriebenes Merkmal handelt. Ein zugeschriebenes Merkmal heißt, dass so etwas wie Geschlechtercharaktere durchaus, sagen wir mal, so kulturell konstruiert sind, dass sie sich erstens verändern und zweitens, das ist das große Thema der sogenannten dekonstruktivistischen, vor allem feministischen Theorie, dass die Rede von der Frau und dem Mann eine uneigentliche Rede sei, weil wir empirisch Unterschiedliches sehen, aber durchaus die Konstruiertheit von Geschlecht einen Konsens darstellt, an dem man tatsächlich feststellen kann, dass er insofern variabel ist, als wir dann auch glauben, dass wir die geschlechtlichen Zuschreibungen innerhalb der Gesellschaft verändern können, weil wir ja feststellen, dass sie sich historisch durchaus auch verändern. Ich habe vorhin behauptet, es käme nichts Juristisches vor. Stimmt gar nicht. Wenn Sie an die rechtliche Formierung des Menschen denken, bei dem sozusagen in dieser rechtlichen Formierung immer stärker vom Geschlecht abgesehen wird, dann wird man feststellen, dass das Absehen vom Geschlecht eine geschlechtliche Zuschreibung ist. Also man könnte sagen, juristisch gesehen sind Frauen auch Menschen. Sie lachen immer an den falschen Stellen. Also einerseits die Konstruiertheit. Andererseits gibt es eine ganz interessante Wahrnehmungsevidenz. Also die Konstruiertheit wäre sozusagen auf der Seite des Kommunikativen. Also das Seite des Kommunikativen können Sie ja beobachten, dass wir etwa denken, dass die Repräsentation des Weiblichen und des Männlichen in der Sprache das Weibliche und das Männliche verändert. Sie kennen die Regulierungen der Frage, ob wir heute von Studierenden oder von Studenten und Studentinnen sprechen. Ob wir, das ist in meinem Fach sehr weit verbreitet, übrigens bis in die Kollegenschaft hinein, dass wir das große I mitsprechen. Ja, also wenn wir sind am Institut, wir sind sozusagen das genderbeste Institut der Universität, weil wir haben 3 Professorinnen und 3 Professoren. Und es gibt Kollegen, die sagen, dass sich die Professorinnen treffen. Ich spotte gar nicht darüber, wenn Sie das denken, sondern ich will damit nur sagen, damit ist nicht gemeint, dass man damit ein derridasches Differenzspiel macht, weil man das große I nicht hören, sondern nur sehen kann, sondern ich meine damit, dass es sozusagen schon eine Information ist, die jenseits der Wahrnehmbarkeit dessen, was dort bezeichnet wird, etwas sagen soll, was die Zuschreibung von Merkmalen als Zuschreibung sichtbar macht. Und trotzdem gibt es eine ganz entscheidende Wahrnehmungsevidenz von Männern und Frauen. Und das Spannende ist, dass das zugeschriebene Merkmal offensichtlich sogar erworben werden muss. Erkläre ich gleich. Unter Wahrnehmungsevidenz verstehe ich nicht, dass man, wenn man Männer und Frauen sieht, schon weiß, was Männer und Frauen sind. Sie können das sehr schön an der feministischen Poststrukturalistin Judith Butler beobachten, die in ihrem Buch Gender Trouble, ist ihr erstes bekanntes Buch gewesen, das übrigens nicht uninteressant ist, sehr schön beschrieben hat, dass die Rede von der Frau mehr Identität erzeugt, als wir evident an Frauen sehen können. Ich meine, das ist eigentlich eine Banalität, das ist eine Differenz zwischen Begriffen und dem gibt, was die Begriffe begreifen oder bezeichnen. Aber das scheint doch durchaus einen Informationswert zu haben. Eine ihrer Strategien war, ironisch darauf hinzuweisen, dass Männer wie Frauen und Frauen wie Männer aussehen könnten. Also wenn man jetzt sagt, die Evidenz der Wahrnehmung kann man ja dadurch hinters Licht führen, dass wir etwa androgyne Formen erfinden oder dass Männer sich wie Frauen kleiden oder bewegen, dann bestätigt es ja eigentlich nur die Wahrnehmungsevidenz, weil sie diese Ironie nur machen können, weil wir daran gewöhnt sind, dass wir Männer und Frauen vergleichsweise genau unterscheiden können. Wenn ich jetzt meine andere Brille auf hätte, könnte ich tatsächlich sagen, wer in der Reihe Mann oder eine Frau ist. Also sagen wir mal bis zur 7. Reihe. Ich habe behauptet, dass das zugeschriebene Merkmal erworben werden muss. Die interessanteste Forschung über Geschlecht stammt aus der Forschung über Transsexualität. Transsexualität heißt, wenn Menschen operativ ihr Geschlecht wechseln, dann müssen sie übrigens auch wieder, jetzt haben wir das Recht schon wieder, ja, aus rechtlichen Gründen vorher nachweisen, dass sie mit ihren ganzen Bewegungen der Wahrnehmungsevidenz des Geschlechtlichen tatsächlich nachkommen können. Sie müssen zeigen, dass sie sich im Alltag, wenn sie vorher ein Mann waren, nicht nur als Frau bewegen können, sondern auch als Frau durchgehen. Die eigene soziologische Auseinandersetzung mit Fragen der Geschlechterkonstruktion findet dann auch folgerichtig gerade an diesem Topos Transsexualität ihren plausibelsten Aufhänger, da hier die praxiologisch-konstruktivistische Figur des Doing Gender gewissermaßen empirisch sichtbar wird. Studien dieser Art basieren auf den klassischen Untersuchungen von Harold Garfinkel, Irving Goffman, Susan Kessler und Wendy McKenna, deren gemeinsamer Ausgangspunkt die interaktive Konstruktion von Geschlecht in Praxis ist. Vielleicht ist es auf die Prominenz des Transsexualitätsthemas zurückzuführen, das Geschlecht in der Figur des Doing Gender als ein geradezu bewusst, reflexiv und thematisch hergestelltes Ordnungsschema erscheint, das von Handelnden erschlossen werden muss. Ein Geschlecht zu haben, wird damit gewissermaßen je einem handelnden Mann oder einer handelnden Frau als Handlung zugerechnet, selbst wenn dieses Handeln letztlich als Subordination unter ein kulturelles Muster aufgefasst wird. Es ist sehr spannend, dass diese Personen in ihren Bewegungen vor allem sehr traditionelle Frauen- oder Männerbilder demonstrieren, damit die Wahrnehmung des Geschlechts tatsächlich auch funktioniert. Der oder die Transsexuelle muss sein oder ihr Geschlecht sichtbar machen, und zwar gegen jeden Zweifel. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen, also das abgesehen davon, dass es wirklich interessant ist und wirklich spannend ist zu sehen, wie sozusagen auch die rechtliche Rahmung dieses Geschehens davon abhängig ist, dass es so etwas wie eine Alltagsevidenz des Geschlechtlichen gibt, damit die Operation erlaubt werden kann. Und dann sozusagen im Nachhinein dann eben auch zum Beispiel namensrechtliche Fragen eine Rolle spielen und Ähnliches. Aber das Beispiel zeigt vor allem, und deshalb erzähle ich das, wie stark wir uns an Sichtbarkeit gewöhnt haben. Ich habe Judith Butler schon erwähnt, dass man über Mode, über androgyne Formen, über das ironische Spielen mit Geschlechtsmerkmalen, also hier geht es vor allem um nicht um körperliche Geschlechtsmerkmale, sondern um kulturelle Geschlechtsmerkmale, die Wahrnehmung des Geschlechtlichen dekonstruieren kann und damit eigentlich demonstriert, wie sicher diese Wahrnehmung uns immer schon ist. Wahrnehmung, darauf kommt es mir jetzt an, ist sicherer als Kommunikation. Für mich als Mann ist es leichter zu sagen, ich bin eine Frau, als zu zeigen, dass ich eine sei. Ich will Ihnen das jetzt nicht beweisen. Das war der erste Schritt zum Geschlecht. Der zweite folgt zugleich. Mich interessiert als Gesellschaftstheoretiker, warum eigentlich diese geschlechtliche Unterscheidung, von der ich ja schon angedeutet habe, dass sie womöglich mehr mit Wahrnehmung zu tun hat als mit Kommunikation, warum persistiert diese Unterscheidung in Bereichen der Gesellschaft, in denen es nicht primär um geschlechtliche Unterscheidung geht? Ich mache das ganz kurz. Ich gehe aus von einer funktional differenzierten Gesellschaft, in denen es sowas wie unterschiedliche, man könnte jetzt sagen, nehmen wir die andere Theoriesprache, ja, Sinnsphären gibt, in denen unterschiedliche Regeln gelten. Im politischen Bereich gelten andere als im wissenschaftlichen, im erzieherischen gelten andere als im Recht, im künstlerischen gelten andere als in der Religion und in der Ökonomie andere als in der Medizin. Und dass diese Dinge irgendwie miteinander zusammenhängen und in Organisationen sich wechselseitig beißen und ergänzen, das ist alles geschenkt. Aber zunächst kann man sagen, leben wir nicht in einer primär geschlechtlich differenzierten Gesellschaft. Das Geschlecht hat in den meisten dieser Zentralbereichen der Gesellschaft nur einen sehr begrenzten Informationswert. Ob ich als Mann oder Frau Schulden bei der Bank habe, ist für den Kontostand zunächst einmal egal. Ob ein wissenschaftliches Ergebnis von einem Mann oder einer Frau stammt, ist für das wissenschaftliche Ergebnis vergleichsweise wurscht. Ob der Bildungstitel einem Mann oder einer Frau verliehen wird, ist prinzipiell egal. Und es ist inzwischen, wie wir wissen, sogar vergleichsweise wurscht, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist, um Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin oder Präsident oder Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Und ob die Kunst, die wir sehen, einem Mann oder einer Frau zuzurechnen ist, spielt unter den Aspekten sozusagen dieser jeweiligen Sinnsphäre keine entscheidende Rolle. Und tut es doch. Also das ist die soziologisch wirklich offene Frage, warum eigentlich in einer Gesellschaft, die in ihren Zentralbereichen geschlechtlich neutral ist, diese Unterscheidung so eine starke Rolle spielt. Ich habe zwei Bereiche ausgelassen, in denen würde ich sagen, spielt sie schon eine systematische Rolle. Das sind interessanterweise zwei Bereiche, die sehr körpernah gebaut sind. Das ist der Sport. Also selten gibt es Sportarten, bei denen Männer gegen Frauen oder umgekehrt antreten. Die beiden, die mir sofort eingefallen sind, sind Pferdesport und Motorsport. Und da ist interessanterweise, dass die kinetische Energie nicht von Menschen, sondern von Apparaten oder Tieren hergestellt wird. Und das zweite ist der Bereich der Medizin. Das macht schon einen Unterschied für viele medizinische Fragen, ob sie als Mann oder als Frau bestimmte Gebrechen haben. Woran liegt also die Persistenz dieser Unterscheidung, obwohl diese Unterscheidung für die meisten dieser Fragen keine Rolle spielt? Einer der für mich interessantesten Ansätze dazu im deutschsprachigen Raum stammt von Christine Weinbach und Rudolf Stichweh, zwei Soziologen, eine Soziologin und ein Soziologe, die sagen, dass die gesellschaftsstrukturelle Funktionslosigkeit des Geschlechts durch semantische Übertreibung kompensiert wird. Durch semantische Übertreibung würde heißen, tja, was heißt es eigentlich? Es heißt eigentlich nichts. Es ist eine Tautologie, weil man ja sich fragen muss, woher kommt eigentlich die semantische Übertreibung von etwas, das gar keinen Strukturwert für diese Bereiche jeweils hat. Das ist eine Antwort, die interessanterweise nahe an Kommunikation gebaut ist, weniger an Wahrnehmung. Es gibt eine interessante französische Psychoanalytikerin, und Philosophin Luz Irigaray, die hat ein schönes Büchlein geschrieben, in dem beschrieben wird, dass eigentlich Männer kein Geschlecht haben. Oder besser gesagt, erst dann, wenn Frauen dazukommen. Also wenn Sie so ein schönes Beispiel haben wollen, einen DAX-Vorstand hatten die Männer, bis es überhaupt die Möglichkeit gab, empirisch, dass dort auch Frauen sitzen könnten, kein Geschlecht. Die Aussage, dass da Männer sitzen, ist informationsfrei, also macht keinen Unterschied, solange dort nicht auch prinzipiell Frauen sitzen könnten. Man könnte auch andere Gremien dafür noch nennen, Kardinäle zum Beispiel, um etwas zu unserem Thema zu sagen. Ja, also seit dort Frauen sitzen, sitzen da auch Männer. Und nicht, weil wir das sagen können, sondern interessanterweise, weil wir das sehen. Woran liegt das eigentlich? Aus feministischer Perspektive, selbst gegen die Intentionen derer, die das für eine feministische Perspektive halten, wäre es zu einfach, die Sache einfach den Männern zuzuschreiben. Das wäre insofern kurzschlüssig, weil Explananz und Explanandum letztlich dann zusammenfallen. Man würde ja sagen, dass es doch einen Unterschied macht, ob Männer oder Frauen etwas tun. Auch die Dekonstruktion der Geschlechterunterscheidung hilft da nur bedingt, weil sie nicht erklären kann, was da eigentlich dekonstruiert wird. Dekonstruiert werden eigentlich nur Texte. Das heißt, Texte werden daraufhin befragt, ob ihr Referent identisch ist mit dem, worauf der Referent referiert. Von der Frau und dem Mann zu sprechen, ist naiv, aber das versuchen dekonstruktivistische Perspektiven zu beschreiben. Jetzt kann man sich empirisch der Sache nähern und sagen, solche Unterscheidungen sind eigentlich nur dann stabil, wenn es eine gewisse Form von Asymmetrie in solchen Unterscheidungen gibt. Wenn man so sagen kann, wenn man Männer und Frauen wahrnimmt, macht das wirklich einen Unterschied. Und in einem DAX-Vorstand macht es einen Unterschied, weil es vorher keine gab. Weil man viel dafür getan hat, dass welche reinkommen. Sie kennen die Diskussion über Quotierungen und Ähnliches. Es ist ganz wundervoll, in universitären Berufungskommissionen kann man die gesamte Paradoxie der Frauenförderung in dem Satz zusammenfassen. Diese Stelle muss mit einer Frau besetzt werden, weil das Geschlecht keine Rolle spielen darf. Und das meine ich auch nicht spöttisch, sondern das ist genau die logische Paradoxie dieser Geschichte. Wenn also hier eine gewisse Asymmetrie eingebaut werden muss, damit man überhaupt einen Informationswert hat, dann kann man sagen, ist die Asymmetrie der Wahrnehmung wahrscheinlich der Grund dafür, dass das so viele kommunikative Folgen hat. Also es ist nicht einfach ein Überschuss, der kommunikativ da ist, sondern offensichtlich kommen wir an der Wahrnehmungsfrage nicht vorbei. Und hier kommt der Körper ins Spiel. Der Körper stattet sich mit einer Plausibilität aus, die sich offensichtlich dem freien Spiel der Zeichen entzieht. Natürlich ist uns der Körper nicht vorsozial gegeben, aber er erzeugt eine Sichtbarkeit, die als Wahrnehmung stets vor der Kommunikation liegt. Übrigens, wenn Sie sich die empirische Situation angucken und in einen Raum kommen, dann nehmen Sie zuerst wahr, dass Männer und Frauen da sind, bevor Sie auch anfangen können zu reden. Wovon rede ich hier eigentlich? Ich rede hier nicht von der Unterscheidung, über die Unterscheidung von Natur und Kultur. Natürlich ist die Unterscheidung von Natur und Kultur eine kulturelle Unterscheidung. Was Natur ist, ist kulturell variabel. Also unser Verständnis von Natur hat sich sehr stark verändert und die Naturwissenschaften sind ganz anders, als sich der naive Kultur- und Sozialwissenschaftler die Naturwissenschaft vorstellt, als würde jemals Naturwissenschaft heute naiverweise behaupten, so etwas wie einen unmittelbaren ontologischen Zugang zu einer Wahrheit zu haben oder zu einer Wirklichkeit oder von eines Seienden zu haben, das gewissermaßen beobachterfrei da ist. Das kann man als Naturwissenschaftler schon deshalb nicht, weil man noch viel stärker als in den Kultur- und Sozialwissenschaften sozusagen zwischen sich und dem Gegenstand ein Messgerät gebaut hat, das man selbst gebaut hat und das nicht aus der Natur stammt. Also meistens zumindest, die wachsen nicht, die Dinger. Ich interessiere mich vielmehr für den Funktionssinn von Natur. Unmittelbarkeit auszudrücken, ontologische Würde, Notwendigkeit, eine Realitätsgarantie zu sein. Dass der Körper der Wahrheit näher sei als alle sinnhafte Verweisung psychischer oder sozialer Natur, das zieht sich ja von der peinlichen Befragung der Inquisition bis zum Authentizitätsgehabe sexuellen Begehrens, vom Schmerz als auch religiösem Läuterungsmittel bis zur Reduzierung des Lebens auf die körperliche Reaktion in Extremsportarten, von der Sichtbarkeit angeblicher menschlicher Rassen bis zur eindeutigen geschlechtlichen Identifizierbarkeit weiblicher und männlicher Menschenkörper. Der Körper kann als Chiffre jenes Außenkontaktes gelten, der sich Zeichen und operationstheoretisch offenbar nicht mehr beschreiben lässt. Und als soziale Praxis funktioniert das nach wie vor. Der Rekurs auf den Körper kommt mit einer Unmittelbarkeit daher, die sich weiteren Verweisungen entzieht. Die für mich interessanteste Antinomie, und ich meine das, ich sage es extra vorher, nicht spöttisch, also nicht, dass Sie denken, dass ich das aus sozusagen schenkelklopfender Perspektive sage, ganz im Gegenteil. Die für mich interessanteste Antinomie besteht darin, dass in der queer-feministischen Theorie das Begehren, also einer Theorie, die sozusagen versucht, alle Bedeutung, die es gibt, zu dekonstruieren und auf ihren, wenn nicht kulturellen, dann sozusagen operativ fließenden Hintergrund zu beziehen, das Begehren gewissermaßen als eine nicht dekonstruierbare Realität anzusetzen. Diejenigen, die geschlechtliche Verweisungen radikal dekonstruieren, verweisen aufs Begehren, dass man sich die Form des Begehrens nicht aussuchen kann. Man kann über die Rede, die Caroline Ehmke in der Paulskirche gehalten hat, viel sagen. Und es ist so viel Spöttisches gesagt worden, dass man sich gar nicht mehr traut, einen kritischen Satz dazu zu sagen. Ich werde übrigens in 2 Wochen mit ihr hier in München öffentlich diskutieren. Und ich will auch nichts Kritisches dazu sagen. Ich will nur sagen, es ist sehr interessant, dass jemand mit auch diesem theoretischen Hintergrund auch den Satz sagt, der einem ja durchaus als existenzieller, authentischer Satz unter die Haut gehen kann, dass ich homosexuell bin, habe ich mir nicht ausgesucht. Und mir kommt jetzt nicht darauf an, ob das ein gültiger oder nicht gültiger Satz ist. Wahrscheinlich ist es ein gültiger Satz. Sondern die interessante Frage ist, dass das Begehren in diesen Zusammenhängen eine vorkommunikative Realität ist. Und das muss Konsequenzen dafür haben, wie wir eigentlich mit diesen Unterscheidungen im Reich des Kommunikativen, also im Kulturellen, im Psychischen, im Sozialen umgehen. Und wer diese Unterscheidung nicht mitsieht, weil er womöglich nicht versteht, was diese Unterscheidung bedeutet, ich werde gleich was dazu sagen, was ich darunter verstehe, oder dann der Paradoxie ansichtig wird, dass die total dekonstruktivistische Perspektive eigentlich nur für das freie Spiel der Zeichen gilt, aber nicht für die Wahrnehmung dessen, was in der Wahrnehmung eine quasi ontologische Würde hat, unterschreitet dann die Möglichkeiten dessen, was möglich ist. Ich habe das mal übrigens in meiner Antrittsvorlesung, die, wie du gerade schon sehr lange her ist, die Paradoxie der Sichtbarkeit genannt. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen. Wir kennen das nicht nur bei der Geschlechterfrage, wir kennen das auch etwa in Verweisen auf den Rassismus. Der Rassismus, wenn Sie sozusagen vor einem Schwarzen stehen, ist es außerordentlich schwer, nicht zu sehen, dass er ein Schwarzer ist. Und wenn Sie gleichzeitig kommunikativ noch betonen, du, es stört mich gar nicht, dass du ein Schwarzer bist, haben Sie die Paradoxie, dass Sie sozusagen dieses Merkmal erst recht sichtbar gemacht haben. Oder es gibt ganz interessante mikrosoziologische Forschungen über die Frage des Umgangs mit sogenannten Behinderten. Der Umschlag ist dort, wo die Kommunikation nicht mehr nur über den Rollstuhl vermittelt wird. Also wo sie den Rollstuhl vergessen können. Und das kann man dann kommunikativ einholen, indem der Rollstuhlfahrer selbst Witze über den Rollstuhl macht. Das ist der Umschlag. So. Und deshalb ist auch, ich habe vorhin, das war wirklich ein bisschen gespottet, über diese Sprachregulierungen. Ja, zum Beispiel das große I, das man übrigens inzwischen vermeidet und einen Unterstrich macht. Es gab böse Zungen, die sagen, das große I sei ein Phallus-Symbol. Das ist kein Witz, es wird so ein Quatsch wird diskutiert. Ich spreche nicht dagegen, dass man inklusiv reden soll, ne? Um Gottes Willen, das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist der, dass die Paradoxie herrscht, durch nicht sichtbar machen, Sichtbarkeit erst herzustellen. So, jetzt komme ich auf mein theoretisches Argument. Ich bin ein, das wurde mir ja schon vorher gesagt, als bei der Einführung, ein Systemtheoretiker. Systemtheorie ist eine ganz einfache Theorieform. Die fragt sich eigentlich nach nur einer einzigen Sache, nämlich nach der Systemreferenz. Also sie fragt sich, ob es sich um psychische Realität handelt, um soziale oder kommunikative Realität oder um Körper oder Wahrnehmbares. Man muss dafür übrigens nicht nur Systemtheorie in Anspruch nehmen, Sie können etwa in der phänomenologischen Weiterentwicklung Merleau-Pontys auf ähnliche Fragen kommen, in der Unterscheidung von Leib und Körper und solchen Geschichten. Das will ich gar nicht weiter ausführen. Spannend ist aber, dass wenn Sie die Systemreferenz betrachten, es tatsächlich einen Unterschied macht, ob Sie über den Körper reden oder ob Sie ihn wahrnehmen oder ob Sie darüber reden, wie Sie den Körper wahrnehmen. Damit bin ich beim zweiten Punkt, Sexualität. Auf welcher Systemreferenz ist Sexualität angesiedelt? Kommunikation? Bewusstsein? Körper? Antwort: überall, aber überall unterschiedlich. Wir wissen aus der auf die Leiberfahrung bezogenen Phänomenologie oder auch von Plessner, dass es eine Merkwürdigkeit in der psychischen Beobachtung des eigenen Körpers gibt. Der ist stets dabei, aber gleichzeitig auch ein Außen. Ja, wir können unseren Körper beobachten und feststellen, dass die Kräfte schwinden, dass er sexuell reagiert. Es kann sozusagen eine Erektion geben, über die man sich psychisch wundert. Sie kann auch ausbleiben, über die man sich sozial wundert. Das ist kein Witz, sondern das kann gehen. Ja? Und sie kann auch entstehen und man wundert sich sozial. Das ist alles durchaus möglich. Entscheidend ist sozusagen, dass das offenbar zwei unterschiedliche Ebenen sind der Selbstwahrnehmung. Diese System-Umwelt-Differenz von Bewusstsein und Körper ist eigentlich das, was das Interessante an Sexualität ausmacht. Die Intransparenz in der Beobachtung des eigenen und des fremden Körpers. Das Spannende an Sexualität ist, dass sie offensichtlich eine Eigendynamik kommunikationsfreier Wahrnehmung repräsentiert. Ich will das kurz halten. Ich glaube, das Argument ist klar. Darüber könnte ich jetzt eine Stunde reden, wie man das theoretisch herleitet. Dafür habe ich keine Zeit. In der Neuzeit oder frühen Moderne gab es zwei Formen der Aneignung, dieser Merkwürdigkeit, der Unkontrollierbarkeit dessen, was eigentlich nur über Wahrnehmung zugänglich ist. Die eine in der Romantik ist eine Sondersemantik für erotisierte und vor allem erotisierende Liebe, die sich in Sexualerfahrungen ausdrückt und das Sexuelle kommunikativ dadurch einholt, dass es so etwas wie eine normative Erwartung für eine erfüllte Form von Sexualität gibt, die mehr sein soll als etwas Tierisches, aber genau diese tierische Form oder animalische Form des Menschlichen in Anspruch nimmt. Das ist ein Mittel der Ästhetisierung, der Wahrnehmung des Körperlichen. Wahrnehmung heißt unterschiedliche Formen der Wahrnehmung, staunendes Sehen, Berührungen und sexuelle Praktiken, oder das ist auch die Grundlage dafür, Sexualität für ein Befreiungsmedium zu halten, weil man sich durch Sexualität von Kommunikation entlasten kann. Sie kennen das vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn nicht aus eigener Erfahrung, dann aus der Literatur, dass Sexualität eine wunderbare Form ist, Streit zu beenden und eine wunderbare Form, Anlässe für neuen Streit zu produzieren. Es ist ja kein Wunder, dass das genau so passiert. In der Situation darüber zu reden, ist schwierig. Und ich meine das jetzt auch wiederum nicht schlüpfrig, sondern das Spannende ist, dass sozusagen die Aufmerksamkeit auf Wahrnehmung und nicht auf Kommunikation gerichtet ist. Michel Foucault hat für die zweite Form der Aneignung die vielleicht spannendsten Sätze gesagt, man könnte aber auch Sigmund Freud in Anspruch nehmen oder Herbert Marcuse. Ich will jetzt mal Michel Foucault nennen, der im 19. Jahrhundert eine Gesellschaft der blühendsten Perversion diagnostiziert hat, wo Abweichungsmöglichkeiten durch Ausweichen in einen kommunikationsfreien Bereich sozusagen Perversion als Eskapismus von den disziplinierenden Formen der Gesellschaft angesehen wurde, die aber gleichzeitig sozusagen zwanghaften Charakter angenommen haben, weil sie auf der einen Seite durch die Person selbst unterdrückt werden mussten oder durch eine Scientia sexualis, wie er das genannt hat, Geständnisformen und Selbstkontrolle in Anspruch genommen haben, die das Sexuelle sozusagen als eine Art von zu kontrollierendem, nicht kontrollierendem gemacht haben. Foucault sagt, dass die sorgfältige Verwaltung der Körper und die rechnerische Planung des Lebens, das ist seine Definition für die Biopolitik der Bevölkerung, das hängt damit zusammen, eigentlich eine Chiffre für genau diesen Zusammenhang ist. Das Reden über Sexualität macht die Differenz der Systemreferenzen deutlich und erzeugt eine Eigendynamik, die man kommunikativ nicht wirklich einholen kann. Es ist wohl eher damit zu erklären, dass sowohl das Begehren als auch der Schmerz, sowohl die Erschöpfung als auch die Kraft, sowohl die Lust als auch der Ekel zunächst unbegrifflich daherkommen, was nicht ausschließt, sie dann psychischer und sozialer Beobachtung auszusetzen, also begrifflich, sinnhaft zu erfassen. Aber der Reiz und die Gefahr des Körperlichen entfaltet sich gerade darin, dass ihm eine vorsoziale, ja eine vorpsychische Bedeutungsebene anhaftet, die es erlaubt, diesem fremden Vertrauten zuzurechnen, was sich sinnhaft womöglich nicht erklären lässt. Erröten, Wut, Bettnässen, Impotenz, Stottern, Affekte und so weiter. Und selbst wenn sowohl die Zurechnungen als auch die Reaktionen selbst bisweilen sehr wohl psychisch und sozial induziert sind, ist das Spannende an dieser Frage ja gerade die Kopplung zwischen verschiedenem, also zwischen körperlichen und kommunikativen, etwa von Schulstress und Bettnässen, von sozialer Peinlichkeit und Erröten oder verliebter Unsicherheit und Impotenz. Bisweilen kann man also froh sein, entsprechend zurechnen zu können. Dumm ist nur, dass man dann darüber reden muss. Das gilt übrigens auch für körperliche Gewalt, die man anders als sprachliche Äußerungen nicht wegargumentieren kann. Man kann ein falsches Argument durch Einsicht und Negation wieder loswerden, ein Faustschlag nicht. Der bleibt bestehen. Selbst wenn ein aufwiegender Faustschlag des Gegenübers erfolgt, negiert er nicht den ersten. Merkwürdig ist übrigens, dass die Sexualisierung der Sexualität, darunter verstehe ich sozusagen die kommunikative Bearbeitung dieses Animalischen, ihre Therapeutisierung und Pädagogisierung, auch ihre Moralisierung interessanterweise auf Kommunikation setzt. Ja, ein Trend, der vor allem in den 70er Jahren, in den 1970er Jahren angefangen hat, die kommunikative Verflüssigung sexueller, ja, sowohl Bedürfnisse als auch Konflikte. Spannend ist, dass Kommunikation noch stärker als der Körper den Verdacht der Täuschung kennt und eine andere Form von Intransparenz produziert, die vor allem etwas mit der Nichtwahrnehmbarkeit zu tun hat. Also sozusagen das Interessante am Psychischen ist ja, dass es als Fremdpsychisches für uns, das weiß die Phänomenologie, das weiß auch die Systemtheorie, das weiß auch der Pragmatismus eines George Herbert Mead, vor allem dadurch geprägt ist, dass das Fremdbewusstsein für uns intransparent ist. Das eigene übrigens auch, aber in einer anderen Weise. Kommunikation, könnte man sagen, ist ein evolutionäres Ergebnis der wechselseitigen Intransparenz von Bewusstseinssystemen. Weil wenn wir wüssten, was im Kopf des anderen passiert, würden wir wahrscheinlich niemals uns so neurosenfrei begegnen können, dass wir womöglich auf körperliche Erfahrungen umstellen könnten. Diese Täuschung ist auch kommunikativ nicht einzuholen, weil ich die Frage nach der Täuschung wiederum nur mit dem sehr täuschungssensiblen Medium Kommunikation zu Leibe rücken kann. Gewalt und Sex, ich rede jetzt von Sex, nicht von Sexualität, bedeuten, was sie tun. Das heißt nicht, dass sie eindeutig sind. Ja, Sie kennen sozusagen sowohl bei Gewalt als auch bei Sex die Uneindeutigkeit bestimmter Bewegungen, Berührungen und Ähnliches, über die man dann reden kann. Aber sie bedeuten zunächst, was sie tun, weil sie unmittelbar und gegenwandsorientiert sind. Und auch hier haben wir die interessante Unterscheidung von Wahrnehmung und Kommunikation. Wahrnehmung ist einfach und gegenwartsorientiert, Kommunikation ist in einer anderen Weise intransparent als das, was wir da wahrnehmen. Daraus kann man folgern, dass das Sexuelle eine gewisse Wildheit hat, eine Wildheit, die in ihrer Doppelfunktion liegt, nämlich, oder die man an der Doppelfunktion beobachten kann. Einerseits als Ausweichen in zwanghafter Perversion, wie man sozusagen die bürgerliche Gesellschaft beschrieben hat. Man kann Sigmund Freuds wunderbare kulturtheoretische Schriften nicht verstehen, wenn man sozusagen diese Differenz zwischen kommunikativer Erwartung und dem sozusagen der Unmittelbarkeit des Begehrens nicht verstehen kann. Man muss nicht die ganze psychoanalytische Geschichte mitkaufen, um dieses Motiv großartig zu finden. Oder eben der zweite Punkt, die Befreiung aus der Rationalität, der sozusagen der Politisierung des Sexuellen in den 1970er Jahren die Grundlage geboten hat. Ich habe von der Wildheit des Sexuellen gesprochen, werde jetzt in meinem nächsten Punkt auf die Wildheit des Religiösen kommen, aber erst am Ende. Woran erkennt der Soziologe, also jetzt rede ich über Religion, woran erkennt der Soziologe religiöse Kommunikation? Die Religionssoziologie ist da sehr ambivalent. Sie beschäftigt sich entweder mit den eingeführten kulturellen Formen des Religiösen oder löst seit den 1960er Jahren die traditionellen Religionsgestalten eigentlich von dem ab, was sie beobachten. Was sie beobachtet, der Höhepunkt dessen ist sicherlich Thomas Luckmanns durchaus spannendes Buch von 1963, glaube ich, The Invisible Religion. Dort ist bereits alles, was auf Transzendenz verweist, und Transzendenz meint dort nicht außerweltliche, göttliche Sphären, sondern all das, was die jetzige Situation meines Lebens auf mein Gesamtleben hin transzendiert, als religiös und Orientierungsform zu verstehen. Franz Xaver Kaufmann hat das, der ist ganz toll, weil er ganz tolle lapidare Sätze sagen kann, hat gesagt, Orientierungswissen biete auch das Kursbuch der Deutschen Bundesbahn. Beides gibt es übrigens nicht mehr, weder dieses Kursbuch noch die Deutsche Bundesbahn. Aber die Frage nach Orientierung, also das wäre sozusagen etwas, was zu stark an der klassischen Religionswissenschaft womöglich gebaut ist, so eine bürgerliche Idee, sozusagen eine Gesamtbeschreibung biografischer Verläufe als Einheitschiffre beschreiben zu können. Hier müssen wir vielleicht empirischer argumentieren. Ich meine, die Theologen würden das völlig anders machen. Ich würde als Soziologe sagen, mich interessiert, was unterscheidet eigentlich die religiöse Kommunikation von anderer und können Leute eigentlich ihr eigenes Reden als religiöses Reden identifizieren? Und ich habe selbst für die Bertelsmann Stiftung im Rahmen des Religionsmonitors eine qualitative Untersuchung gemacht und etwas gemacht, was methodisch eigentlich gar nicht vorgesehen war, nämlich Interviews gemacht mit Leuten, die ich einfach religiös habe reden lassen. Und auch diejenigen, die religiös völlig unmusikalisch waren, waren in der Lage zu identifizieren, wann die Rede religiöse Formen annimmt. Und hier stütze ich mich in der Tat auf Niklas Luhmanns Idee, Religion als eine, also die religiöse Kommunikation als eine Sinnform zu betrachten, die auf die Unbeobachtbarkeit der Welt und des Beobachters hinweist und dafür eine Form finden muss. Und man kann nicht sagen, dass jede Art dieser Kommunikation gleich religiös ist, aber jede religiöse Kommunikation würde solch eine Sinnform in Anspruch nehmen. An dieser Definition hängen viele Haken, über die man diskutieren müsste. Da sind auch ein paar Undeutlichkeiten drin, aber die verschweige ich Ihnen jetzt, damit ich mit meinem Argument weitermachen kann. Ich glaube, man kann damit schon ganz gut arbeiten. Religiöse Kommunikation hat es also mit Unbeobachtbarem zu tun und mit Unsichtbarem. Wenn hier davon die Rede ist, dass Religion so etwas wie einen Gesamtzusammenhang beschreibt, dann heißt es nicht, dass sie alles beschreibt, sondern damit eine Form der Beobachtung anbietet, sozusagen im Zweifelsfall alle Phänomene in sich aufnehmen zu können. Und das Interessante, und ich glaube, dass das Argument nicht ganz falsch ist und auch über unterschiedliche Religionen hinaus zumindest in komplexeren Sozialgebilden funktioniert, ist, dass die letzten Referenzpunkte dieser Art von Kommunikation sich der Wahrnehmung entziehen. Zumindest für den Bereich, sagen wir mal, der drei monotheistischen Weltreligionen kann man beobachten, dass es, um nochmal Max Weber zu zitieren, einen Trend gibt, dass man Gott viel stärker aus der Welt herausdenkt und ihn noch unsichtbarer macht, als er vorher schon gewesen ist. Man könnte jetzt viel über Bilderverbote diskutieren, man könnte viel darüber diskutieren, wie man Gott darstellt, man könnte viel darüber diskutieren, dass es Diskurse darüber gibt, dass die Darstellungsform selbst schon darauf hinweist, dass man eigentlich keine Darstellungsform finden kann und so weiter und so weiter. Aber spannend ist, dass es sich um etwas handelt, was unsichtbar bleibt. Deshalb ist übrigens Theologie auch etwas, was nicht unbedingt beim frömmelnden Glauben hilft, weil die einem solche Sätze sagt, dass über viele der Dinge, die der frömmelnde Glaube zu wissen glaubt, in den Schriften, um die es geht, gar nicht behandelt werden. Das ist für mich als Nicht-Theologe, ehrlich gesagt, eine der interessantesten Erfahrungen mit Theologie immer gewesen, wie sicher und geübt gerade die Theologen in der Lage sind, wenn sie gut sind, ja, das ist, glaube ich, schon eine Voraussetzung, über die Unsicherheit dessen zu reden, was man eigentlich sagen kann. Das ist hochgradig interessant. Und das ist bereits ein Hinweis auf diese Sinnform. Worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, schon relativ leicht deutlich. Auch hier geht es um die Differenz von Wahrnehmung und Kommunikation. Nämlich um die Differenz, hier nicht, dass wir einen starken Bereich der Wahrnehmung haben, der kommunikativ nicht eingeholt werden kann, sondern dass wir eine Kommunikationsform brauchen für etwas, das sich eigentlich nicht wahrnehmen lässt. Und das ist natürlich die Quelle von Wildheit. Man könnte sagen, diese Art von Kommunikation findet wenig Anker in sich selbst, noch nicht einmal in Wahrnehmbarem. Und darauf gibt es zwei Reaktionsmuster. Das eine Reaktionsmuster sind Riten, vorstrukturierte Erlebnisse, ekstatische Liturgien, könnte man sagen, Körpererfahrungen, Sinnlichkeit, Kunst zur Herstellung einer gewissen Form von Sichtbarkeit. Und das zweite Reaktionsmuster, zumindest im christlichen Bereich, ist Organisationsförmigkeit oder Kirchlichkeit zur Simulation von Sichtbarkeit. Das Christliche hat sogar eine Ekklesiologie, man könnte sagen eine Art theologische Organisationssoziologie, die gleichzeitig mitbeschreiben kann, dass dieses Unsichtbare eine weltliche Gestalt hat und in der weltlichen Gestalt eine Sichtbarkeit für etwas produziert, was diese Organisation in eine Form bringen muss, die trotz der Unsichtbarkeit plausibel bleiben muss. Und ich muss hier jetzt nicht erläutern, welche Formen das annehmen kann. Vom Kirchenbau bis zur Organisationsform, wer eigentlich für das Religiöse sprechen darf und wer nicht. Ich habe zwei Aufsätze geschrieben über die Frage der zivilisatorischen Bedeutung des Kirchlichen für Religionsentwicklung, weil Organisationsförmigkeit auch in anderen Bereichen der Gesellschaft ja vor allem dazu dient, Motive zu binden. Also, dass Sie sich so einen langen Vortrag anhören, von dem viele wahrscheinlich oder womöglich oder hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich schon denken, musste ich mir das heute Abend jetzt antun? Und dass sozusagen Motive da sind, die es trotzdem wahrscheinlicher machen, dass Sie sitzen bleiben, als aufzustehen und zu gehen, und noch wahrscheinlicher, dass Sie sitzen bleiben, statt zu rufen, hör endlich auf mit dem Blödsinn. Liegt an der Organisationsförmigkeit der Situation hier. Organisationen sind in der Lage, Motive zu binden. Ne? Also wir drei Professoren hier, wir sind, vielleicht wahrscheinlich sind noch mehr da, sind Sie auch einer? Also, aber Sie. Also wir vier Professoren hier, wir sind natürlich Professoren, weil wir so unglaublich schlaue Leute sind, aber unser ganzer Habitus funktioniert natürlich auch deshalb, weil wir Organisationsrollen haben, in denen es ein Publikum für diesen Habitus gibt, der dann diesen entsprechend so schärft, dass man uns sogar ansehen kann, da ist die Wahrnehmung wieder, dass wir welche sind, in bestimmten Situationen Sätze zu sagen, deren Ende nicht absehbar ist. Die Organisationsförmigkeit produziert also eine Form von Sichtbarkeit, und darauf kommt es mir jetzt an, die Differenz von Wahrnehmung und Kommunikation innerhalb des Religiösen sehr stark macht. Sie können das ja sehr hübsch sehen, dass Religionen eigentlich fast überall so etwas wie das richtige Reden vom falschen Reden unterscheiden und Sozialformen finden müssen, das richtige Reden entsprechend einzuschränken. Und das Schwierigste ist, das richtige Reden übers Religiöse durch zum Beispiel Bekenntnisse oder Formen der Subordination bei denen einzufordern, die von sich behaupten, dass sie eine innere Form von Wahrnehmung haben, die es ihnen nicht ermöglicht, diese Sätze zu wiederholen, die sie eigentlich sagen sollen. Ein schöner Kommentar zum Reformationsjahr. Letzter Punkt, die Sexbesessenheit des Religiösen. Ich muss jetzt die losen Enden zusammenführen. Geschlecht, Sexualität, Religion. In aller wirklich andeutungsweisen Beschreibung, die ich hier gemacht habe, zeichnet sich durch einen speziellen Zusammenhang von Kommunikation und Wahrnehmung aus. Man darf die Eigendynamik der Wahrnehmung, also Wahrnehmung heißt nicht der objektiven Beobachtung von etwas Außersozialem, sondern der Eigendynamik, die viel stärker über nicht kommunikative Rezeption von Wirklichkeit erfolgt, nicht unterschätzen. Und dann muss man sich wirklich fragen, wovon soll religiöse Kommunikation eigentlich sonst besessen sein, als von Sex oder Sexualität? Und das Spannende ist, das gilt ja nicht nur für Religion, sondern das gilt für Ordnungsbildungen in Gesellschaften schlechthin. Wenn es etwas gibt, worin sich die Regulierung des Lebens wirklich bemessen lässt, ist es die Regulierung der kommunikativ nur schwer einholbaren Wahrnehmung und ihrer Folgen. Von jemandem die richtigen Sätze zu verlangen, ist schon wegen der Variationsbreite von Kommunikation und der Differenz von psychischer und kommunikativer Realität, bei Hegel hieß das noch zwischen Sagen und Meinen, trivialer als der Eigensinn des Körpers und des Begehrens. Deshalb hat man auch mit der peinlichen Befragung die besten Ergebnisse erzielt. Die Sexbesessenheit könnte manchmal neurotisch sein, aber sie ist logisch. Sie verweist auf etwas, das man sehen kann. Hört sich komisch an, ne? Aber auf etwas, das man sehen kann, heißt, dass eigentlich vor allem über Wahrnehmung vermittelt wird. Also man könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich noch mehr Zeit hätte, über die Ereignisse auf der Kölner Domplatte reden. Am 1.1. oder 31.12. letzten Jahres und am 1.1. Da gab es einen Sieg der Wahrnehmung über die Kommunikation. Dass es dort zu kulturellen Differenzen kam, kann man, glaube ich, nicht wegdekonstruieren. Worin lagen die eigentlich? Sie lagen unter anderem darin, dass eine kollektive Form von Wahrnehmung kulturelle Selbstverständlichkeiten außer Kraft gesetzt hat und die Beobachter dieses Geschehens wiederum mehr Kulturelles sehen konnten, weil man auch fremde Gruppen stärker wahrnimmt, als kommunikativ einholen kann. Nur eine Andeutung. Da Religion es mit Unsichtbarem zu tun hat, ist Sexualität gewissermaßen der sichtbare Ausdruck von etwas Unsichtbarem. Und Sexualität und ihre Dementierung der kommunikativen Macht kann nicht dementiert werden. Und jetzt komme ich auf den Anfang zurück. Vielleicht, das gilt jetzt natürlich nur für das Christliche, wahrscheinlich besonders für das Katholische, spielt die Erbsünde für diese Geschichte dann doch eine systematische Rolle. Dass die Schöpfung Generation für Generation durch leibliche, sogar unvermeidbar libidinöse Zeugung erfolgt, ist eine Kränkung für die Reinheit der Schöpfung, an deren Beginn das Wort war, also Kommunikation. Nur im christlichen Bereich in der Tat, Römer 5, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt. Und das ist sozusagen vielleicht der vormoderne Aspekt des Christlichen, weil hier die Idee der unendlichen Kette der Schuld noch drin ist, die man üblicherweise den sogenannten primitiveren Religionen zurechnet. Interessanterweise gibt es diese Idee der Erbsünde im Judentum und Islam in dieser Form nicht, aber es gibt das patriarchale Prinzip der Kontrolle dessen, was man nicht kontrollieren kann. Quintessenz: Die Sexbesessenheit des Religiösen ist kein Zufall, weil die Konzentration auf Sexualität durchaus etwas damit zu tun hat, dass Kulturen und Gesellschaften sozusagen nicht nur eine Umwelt kennen, die jeweils ihre psychische Umwelt und ihre natürliche Umwelt sind, sondern auch eine Umwelt, die für ihre Mitglieder, für ihr Personal nur über Wahrnehmung zugänglich ist und deshalb kommunikativ nicht in der Weise eingeholt werden kann, wie Bekenntnisse und kulturelle Kosmen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Armin Naseh, Sozialwissenschaftler und Lehrstuhlinhaber an der Ludwig-Maximilians-Universität München, und sein Vortrag mit dem Titel Geschlecht, Geschlechtlichkeit, Religion. Woran liegt die Sexbesessenheit des Religiösen? Gehalten hat er ihn im Rahmen der Vortragsreihe Religion und Gesellschaft. Sinnstiftungssysteme im Konflikt an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften am 2. November 2016 in München. In dieser Reihe hat am 24. Januar 2017 Susanne Schröter referiert, Ethnologin von der Goethe-Universität Frankfurt. Ihr Vortrag heißt Moscheen in Deutschland. Orte der Abschottung oder der Integration. Den wollen wir morgen Abend im Hörsaal senden. Katja Weber sagt an dieser Stelle, danke, dass ihr dermaßen hartleibig und neugierig seid. Danke, dass ihr den Hörsaal hört und euch auch diesen Brocken hier bis zum Ende zugemutet habt. Ihr seid echt vorne dabei. Ich wünsche euch weiterhin einen anregenden, vielleicht auch anstrengenden guten Abend. Tschüss.